Das Thema ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist ja das, was ihr so seht, landläufig auch als Kirche bezeichnet. Wir haben so etwa 2000 Jahre Kirchengeschichte und da ist eine ganze Menge passiert, wie sich Gemeinde im Laufe der Zeit verändert hat, wie sie sich gestaltet hat, ein Stück gefestigt hat. Wir haben sehr viele Traditionen in der Gemeinde, gute Traditionen, weniger gute Traditionen. All das ist so dieser ganz große Begriff Gemeinde oder Kirche. Aber mich interessiert Gemeinde eigentlich jetzt mehr nicht als die Organisationsform, wie sie auch immer auszusehen mag. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wie man sowas gestaltet als Organisation, ob das jetzt in einem Haus ist, in einem Privathaus ist, ob man sonntags zusammenkommt, Gottesdienst feiert, mit Ältesten, mit Diakonen und. All das spielt eigentlich keine große Rolle. Was mich viel mehr interessiert, ist so der geistliche Aufbau einer Gemeinde. Wie funktioniert Gemeinde oder was ist Gemeinde eigentlich von dem her, was die Bibel dazu sagt? Und da müssen wir 2000 Jahre zurückgehen und mal schauen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Erstmal, was möchte Gott überhaupt von Gemeinde oder wie wird Gemeinde überhaupt gebaut? Gemeinde ist ja, wie gesagt, ein schwer belasteter Begriff heutzutage. Und ich möchte einfach mal mit euch hineinschauen, Epheser 2, 20 bis 22. Wer eine Bibel hat, heute lohnt es sich, weil ich brauche ganz viele Bibelstellen. Ja? Okay, ich lese es mal aus der Elberfelder. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und auch in ihm werdet ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Alles klar, oder? Das ist Gemeinde. Das ist das, was hier im Epheserbrief steht, wie sich Gott Gemeinde vorgestellt hat. Also, es ist erstens ein Bau. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Gemeinde wird nie fertig. Es ist nie am Ende. Wir sind nie an einem Punkt, wo Gemeinde perfekt ist. So, jetzt haben wir alles gebaut, der letzte Stein ist drin. Jetzt können wir das ganze Bauprojekt nur noch genießen. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde wird immer eine Baustelle bleiben. Und ich würde sogar mal sagen, eine Großbaustelle. Wie habt ihr euch gefühlt, als hier diese Umbauarbeiten wegen dem Brandschutz war? Ziemlich aufregend, oder? Und auch ein bisschen durcheinander, oder? Es hat mal gut geklappt, mal weniger gut geklappt. Stellt euch Gemeinde vor, so wird sie immer bleiben. Sie wird immer eine Baustelle sein. Das heißt, wir werden nie die Vollkommenheit, Perfektion erreichen, die wir sich vielleicht manche vorstellen, wenn sie an Gemeinde denken. Das ist der Ort der Heiligen, das muss doch eine wunderbare, herrliche Sache sein. Nein, es wird immer eine Baustelle bleiben. Es ist also ein Haus, ein Bau Gottes. Und das Ziel ist, einen Tempel zu bauen. Und zwar einen Tempel, in dem Gott wohnt. Das ist das Ziel. Das ist das, was sich Gott vorstellt. Also, in ihm seid ihr zusammengefügt, Vers 21, und wächst dieser Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das ist Gemeinde. Das ist das Ziel einer Gemeinde. Und dann ist es eine Behausung. Also da, wo Gottes Geist wohnt. Oder anders ausgedrückt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde. Das ist so ein Stück das, was sich Gott vorstellt. Also dieses Haus Gottes, das ist das, was Gott möchte. Wer baut nun dieses Haus? Ganz klar, ne? Der Pastor und die Ältesten, oder? Ist es so? Nein. Von der Bibel her ist es etwas anders. In Matthäus 16, Vers 18 steht, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wer baut also die Gemeinde? Wer spricht hier? Gott, ja. Konkreter? Ja, aber hier ist auch ein Name genannt. Also nicht im Vers, sondern im Vers davor. Jesus baut die Gemeinde. Er spricht nämlich hier zu Petrus und sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Also Jesus selbst ist derjenige, der die Gemeinde baut. Das dürfen wir nie vergessen. Ich weiß, dass man das immer sagt, weil man ja fromm ist. Und dann macht man doch das, was man sich vorstellt. Aber das ist das Grundprinzip des Baus Gottes. Jesus selbst ist derjenige, der die Gemeinde baut. Und das bedeutet für mich, wenn ich jetzt Gemeinde leite oder führe, dass da manchmal die chaotischsten Leute zusammensitzen. Auch Leute, die ich vielleicht nicht mag. Weil wer baut die Gemeinde? Jesus. Und er hat Menschen in die Gemeinde geführt. Und diese Gemeinde sitzen jetzt nun mal hier zusammen. Also schau dir deinen Nachbarn mal genau an. Das ist jemand, den Jesus in die Gemeinde geführt hat. Warum, weiß ich nicht, was er sich dabei vorgestellt hat oder welche Gedanken ihn dabei bewegt haben. Aber so ist es. Er baut die Gemeinde. Oder wie mal ein amerikanischer Präsident gesagt hat, ich kann nur mit den Menschen arbeiten, die ich habe. Oder? Andere habe ich nicht. Ich kann mir also keine Idealvorstellung machen, sondern es gibt nur die, die Gott oder Jesus selbst in die Gemeinde hineingebracht hat. Das ist das Fundament. Jetzt gibt es aber noch mehr Leute, die bauen, und zwar die Apostel. 1. Korinther 3, Vers 9 und 10. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Die Apostel also ist sozusagen die zweite Schicht. Jesus ist die Grundlage und die Apostel ist die zweite Schicht. Was meine ich damit? Ihr habt sicherlich keinen Apostel bei euch, oder? Sieht nicht so aus. Die meine ich auch nicht. Die Apostel, das waren die, die uns die Schrift gegeben haben, das Neue Testament. Ja? Die, okay, der Kommentar im Hintergrund. Nein, die Apostel haben uns das Wort Gottes gegeben. Das ist die Grundlage. Also Gemeinde baut nicht irgendwas, sondern sie baut auf der Grundlage der Schrift. Das ist das Fundament. Alles, was der Bibel widerspricht, gehört nicht in die Gemeinde. Ganz einfach. Ja? Wir müssen also darauf achten, dass wir schriftgemäß unsere Gemeinde bauen. Dass die Gemeinde schriftgemäß gebaut ist. Das ist die Grundlage. Jesus baut und das, was gebaut wird, steht in der Bibel. Das ist sozusagen gewissermaßen die Bauanleitung, der Bauplan, wie Gemeinde dann auszusehen hat. Also lest die Bibel, es lohnt sich. Ihr könnt dann sehen, wie Gemeinde eigentlich auszusehen hat. Dann gibt es noch eine Schicht und das sind wir. Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also es gibt so eine, ich möchte sie mal Expertenrunde nennen, ja, die Gemeinde bauen soll. Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Und ihr merkt schon, das ist eine vielfältige Sache. Und da hapert es oft in der Gemeinde, dass dieser Dienst, der, man nennt ihn heute den fünffältigen Dienst, dass er nicht mehr so stark vorhanden ist. Ich kann es euch nicht genau sagen, warum nicht. Ich rechne aber damit oder denke, dass es nicht an Gott liegt, der diese Dienste nicht in die Gemeinde hineinbringt, sondern dass es vielleicht daran liegt, dass Menschen, die in der Gemeinde vielleicht diese oder jene Begabung von Gott bekommen haben, sie nicht ausführen können oder wollen. Das ist immer eine schwierige Sache, das weiß ich. Aber ihr müsst euch vorstellen, Gemeinde ist nicht irgendwie so ein Versuchsfeld, wo sich jeder jetzt verwirklichen kann. Und jeder kann mal ausprobieren, oh, ich würde gern mal Apostel sein oder ich würde gern mal Lobpreisleiter sein oder ich würde gerne mal dies oder jenes, um sich dann auszuprobieren. So ist Gemeinde nicht gedacht. Gemeinde ist kein Experimentierhaufen, ja, sondern Gemeinde lebt von der Berufung, die Jesus Christus schenkt. Und diese Berufung setzt dich an die Position, wo Gott oder der Heilige Geist dich haben möchte. Es geht also nicht darum, alle können alles, so wie es in unserer heutigen Gesellschaft oft gesagt wird. Du kannst alles sein. Ich höre diesen Spruch da immer noch in manchen modernen Filmen. Das stimmt nicht. Du kannst nicht alles sein. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Es ist auch gut, wenn du nicht alles bist. Weil, überleg mal, was das für eine Riesenverantwortung wäre. Nein, aber du kannst das sein, was Gott dich was Gott dich berufen hat. Das kannst du sein. Es gibt so ein schönes Bild, ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt. Da sind so verschiedene Tiere. Ein Elefant, ein Nashorn, ein Affe, eine Maus. Ja. Und jemand will jetzt rauskriegen, welches ist jetzt das beste Tier. Wir machen mal ein paar Tests, sagt er. So, wer als schnellstes auf den Baum steigen kann. Ja. Was glaubt ihr, wer als Erster oben ist? Genau. Ist jetzt der Affe das beste Tier? Ja, genau. Nein. Der Affe hat seine Begabung. Aber die sind auch begrenzt. Ja. Wenn es zum Beispiel an schnelle Laufen geht, ist vielleicht ein Reh oder ein anderes Tier ihm weit überlegen. Merkt ihr, wir können nicht alles sein. Wir haben alle unsere Begabungen. Und so ist auch die Ausrüstung, die Gott uns schenkt, begrenzt. Es gibt vielleicht Menschen hier in der Gemeinde, die sagen, wir müssten mehr auf die Straße gehen, wir müssten mehr Leute anziehen. Wir haben zu wenig Mitglieder, wir müssen mehr kriegen. Ist das ein frommer Wunsch? Ich sehe da was anderes drin. Ich sehe ein Herz, das für Menschen, die noch nicht errettet sind, schlägt. Ein Evangelist, oder? Er macht zwar den Fehler, dass er seine Berufung auf andere überträgt, aber trotzdem sehe ich da ein Evangelistenherz schlagen. Ein Mensch, der sieht, hoppla, da gibt es ja noch Menschen außerhalb der Gemeinde, die will ich auch erreichen. Oder einer sagt, oh, ich wünsche mir mehr Tiefgang in der Gemeinde, die wissen doch alle gar nicht so recht, was in der Bibel steht, die haben überhaupt gar keine Ahnung, da nennt man mal eine Bibelstelle, die völlig falsch ist und die merken das noch nicht mal. Da sehe ich einen Lehrer. Ja, jemand, der sich wünscht, dass da etwas gelehrt wird, etwas beigebracht wird, was vielleicht so noch nicht da ist. Ich drehe den Spieß immer um, ihr merkt das, ja? Kritik ist für mich immer auch die eigene Nasenspitze. Nicht, dass ich alles können muss, sondern dass Menschen da sind, die überhaupt sehen, dass da ein Mangel ist. Und darin zeigt sich schon wieder die Berufung Gottes in ihrem Herzen. Also schaut euch einmal um oder schaut in euer eigenes Herz, ob da nicht eine Berufung ist, die jenseits eurer Vorstellungskraft ist. Jenseits von dem, was ihr euch vorstellt oder was ihr denkt. Ich bin doch viel zu klein. Ich kann doch sowas nicht. Nein, Gott möchte diese Berufung geben, damit die Gemeinde ausgerüstet wird. Stellt euch vor, ihr habt einen Pastor, ein wunderbarer Kerl, ja? Das ist ein super Lehrer. Wo bleibt aber der Evangelist? Wo bleibt der Prophet? Wo bleibt der Hirte, der den Leuten nachgeht, wenn der diese Begabung nicht hat? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben dieses Ein-Mann-Modell, das haben wir von der Kirche übernommen. Das ist der Pfarrer. Ja? Für geistliche Angelegenheiten ist der zuständig. Und ich bin hier, damit mein Stuhl schön warm bleibt. Nein, es geht einfach darum, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Das möchte Gott uns beibringen. Und deswegen ist es auch so wichtig, in der Gemeinde ein Grundprinzip walten zu lassen. Und da geht's im Römer 14, Vers 19 drum. Da steht, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Darum geht es in der Gemeinde. Es geht darum, dass in der Gemeinde Frieden herrscht. Ich meine jetzt nicht diesen Ei-Ei-Ei-Frieden, alles ist super, sondern ich meine, dass wir alle mit unserer Begabung den Freiraum bekommen, das zu tun, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Das meine ich damit. Und dass die gegenseitige Erbauung, also Erbauung ist ja für Christen immer dieses fromme Gefühl, was hier von hier oben nach unten runterrutscht, ja? Dieses Kribbeln. Oh, das war ein wunderschöner Gottesdienst. Ich meine nicht diesen Touch, sondern Erbauung ist etwas ganz Praktisches. Das hat nämlich etwas mit Baustelle zu tun und mit Aufbau. Das Wort verwirrt vielleicht manche, weil Erbauung denken wir immer an irgendwelche frommen Gefühle. Nein, Erbauung bedeutet etwas ganz anderes. Erbauung bedeutet etwas Praktisches. Also du warst gestern noch so und heute warst du so. Ja, du hast also eine Veränderung in deinem Wesen bekommen. Eine Veränderung in deiner Einstellung, eine Veränderung in deinem geistlichen Wachstum. Da ist was Handfestes passiert in deinem Leben. Da hat sich etwas geändert und das ist damit gemacht. Und noch eine Sache, Römer 15, Vers 1, da geht es um die, die denken, stark zu sein. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Natürlich gibt es Menschen, die stärker sind und schwächer. Die gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die sind geistlich weiter, die haben schon ein bisschen mehr Durchblick als die anderen. Und manche sind schwach. Interessant ist übrigens hier, in diesem Zusammenhang zu sagen, dass Schwachheit in der Bibel oft mit Gesetzlichkeit übersetzt wird. Also wer sehr gesetzlich ist, ist nach der Bibel auch schwach. Mal so im Hinterkopf bewahren, ja. Weil Gesetzlichkeit etwas mit Angst zu tun hat. Ich habe Angst vor Gott. Ich habe Angst davor, ihm nicht zu gefallen. Ich habe Angst, Dinge falsch zu machen. Und das nennt die Bibel Schwachheit. Nur mal so am Rande. Da geht es nämlich um das Götzenopferfleisch, wo Menschen, die sehr schwach in ihrem Glauben sind, Angst haben, dieses Fleisch zu essen, weil sie dadurch ja einem Götzen huldigen. Und Paulus sagt, eigentlich ist es Wurst, wo das Fleisch herkommt, ja. Das Fleisch geht hier vom Mund in den Magen und dann irgendwann wieder raus. Also hat das Fleisch überhaupt keine Bedeutung, keine geistliche. Aber manchen ist das schwierig. Die können damit nicht so gut umgehen. Und dann sagt Paulus nicht, wir sollen sie verachten. Ach, ihr Schwachen, ihr habt hier noch keinen Durchblick, so ungefähr. Sondern wir sollen dann auch kein Götzenopferfleisch essen, sagt Paulus. Wir haben zwar nicht diese Einstellung, aber um ihnen keinen Anstoß zu geben, um sie nicht irgendwie in Gewissenskonflikte zu bringen, tun wir das einfach nicht. Ja? Und das sind die Dinge, die in der Bibel wichtig sind. Merkt ihr, dass die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde ganz stark von unserem Verhalten abhängig ist? Dass wir uns nicht groß tun, ich weiß was, ja, sondern dass wir versuchen, der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu dienen, sie aufzubauen, ihnen etwas Gutes zu tun, Kraftlose, wie gesagt, zu tragen und nicht uns selbst gefallen zu wollen. Wir sind doch diejenigen, die toll sind. Nein, es geht darum, den Menschen weiterzubringen, in Liebe aufzubauen. Und so auch im 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Um diesen Punkt geht es immer wieder. Die Gemeinde ist nicht Selbstzweck meiner Verwirklichung, sondern ich bin, wenn ich in der Gemeinde bin, dazu da, andere zu erbauen, also andere aufzubauen, andere zu ermutigen, andere weiterzubringen, andere nach oben zu ziehen und nicht nach unten. Ja, das ist Gemeinde und das ist unsere Sache. Womit bauen wir nun jetzt Gemeinde? Also einen Punkt hatten wir ja schon gelesen. Das ist der sogenannte Eckstein. Das steht im 1. Petrus 2, Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar ist. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Hier geht es um lebendige Steine. Habt ihr schon mal so eine Maya-Mauer gesehen? Bestimmt mal im Fernsehen, oder? Die Mayas waren geniale Baumeister. Wirklich genial. Die hatten nur ein Problem, die hatten keinen Mörtel. Was haben sie gemacht? Sie haben die Steine so lange aufeinander geschliffen, bis die so gut zusammenpassen, dass du keine Messerklinge mehr dazwischen kriegst. Wir machen uns das in Europa sehr einfach. Trotz unserer super genormten Steine, die überall hergestellt werden in der Industrie, bappen wir da noch Mörtel zwischen, oder? Wir gleichen damit Unebenheiten aus. Die Mayas haben das nicht gemacht. Die haben Mauern gebaut ohne Mörtel und die sind so ineinander verkeilt, die einzelnen Steine, obwohl die alle anders aussehen. Die sind also nicht so wie unsere schön genormt, sondern die sehen ja alle anders aus. Sie haben Natursteine genommen. Und so müsst ihr euch das vorstellen, was hiermit gemeint ist mit lebendige Steine. Wenn Gott eine Gemeinde baut, dann baut er sie aus Natursteinen, aus dir und aus mir, aus uns beiden. Und die werden so lange aneinander geschliffen, und ihr wisst, dass das wehtut, aneinander geschliffen zu werden, oder? Bis wir so super zusammenpassen, dass da keine Messerklinge mehr zwischengeht. Dass nichts uns trennen kann, möchte ich es mal auslegen. Also, Jesus ist der Eckstein. Wenn man ein Fachwerkhaus baut, dann brauchte man ein Fundament. Früher haben die nicht angefangen, irgendwas auszugraben, so wie heute, dann Stahl reinzulegen und das mit Beton auszugießen, sondern die haben Steine genommen, Ecksteine. Und diese Ecksteine haben sie vergraben. Die haben sie also an den vier Ecken vergraben. Und auf diesen vier Ecken standen nachher die stützenden Balken, also die Hauptbalken des Hauses, die, die das ganze Haus getragen haben, die das Gewicht abgefangen haben. Und das ist Jesus für uns. Jesus ist so ein unglaublich wichtiger Eckstein. Etwas ganz, ganz Entscheidendes, der die Richtung angibt und die Größe des Hauses, wie das eben alles zusammenhängt. Und das ist das, was Gott möchte. Und dann ist es so, dass ich das hier so schön finde, wie der Petrus das ausdrückt. Er sagt nicht, und ihr müsst jetzt die Steine sein, oder? Oder ihr seid jetzt die Steine. Nein. Er sagt, lasst euch zu diesen Steinen machen. Also stellt euch dem freiwillig an. Und das ist für mich so ein Grundprinzip Gottes. Bei Gott gibt es nicht, du musst das und du musst das. Gott ist nicht der Gott, der mit der Peitsche hinter dir steht und dir einen überbreitet, wenn du nicht das tust, was er will. So ist Gott nicht. Sondern er lässt dir immer die Wahl. Du kannst immer entscheiden. Du kannst jederzeit in deinem Leben sagen, ich mache weiter oder ich höre auf. Jederzeit. Gott hat noch nie einen Menschen zu irgendwas gezwungen. Es hat zwar eine gewisse Konsequenz, wenn man sich falsch entscheidet, wie jede Entscheidung ja eine Konsequenz hat, aber er würde dich nie, nie zu irgendetwas zwingen. Und darum heißt es auch hier, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne von uns trifft. Jeder Einzelne von uns muss sich dazu bereit erklären, dass ich eben zu diesem Haufen dazugehöre oder eben nicht. Ja, das ist meine freie Entscheidung. Wenn ich Ja dazu sage, wird Gott mein Leben verändern. Er wird mich schleifen, aneinander reiben und er wird mich in dieses Haus einbauen. An einem Platz, wo ich vielleicht sage, hätte ich mir vielleicht anders vorgestellt. Aber wenn es meine Berufung ist, dann ist es meine Berufung, oder? Gott baut uns in dieses Haus ein. Aber es ist freiwillig. Und ich denke, das sollten wir auch immer wieder betonen, auch von der Leitung vielleicht her, dass alles das, was in der Gemeinde passiert, freiwillig ist. Es gibt keinen Zwang in der Gemeinde. In der Firma kann ich sagen, ja, wenn ein Mitarbeiter nicht spurt, dann kriegt er eine Abmahnung, oder? Und ganz schlimm, wenn er nicht spurt, fliegt er raus. Oder? Das kannst du in der Gemeinde nicht. In der Gemeinde geht es nur nach Freiwilligkeit. Und das dürfen wir nie vergessen. Gottes großartiges Angebot ist freiwillig. Und wenn ein Mensch Ja sagt dazu, dann wird Gott ihn verändern. Wenn nicht, wird er bleiben, wie er ist. Ja? Leider hat das zur Folge, dass wir in unseren Gemeinden sehr viele riesige Superbabys haben. Ja? Die Menschen sind zwar alt geworden, aber nicht reif. Ich stell mir dann immer so einen, was ich, 30-Jährigen vor, der dann noch mit seiner Pampers rumläuft. Ja? Ein schreckliches Bild, oder? Leider ist es so, wenn Gott nicht Ja sagt, wenn die Menschen nicht Ja sagen zu dem Veränderungsprozess, in den Gott sie hineinbringen möchte. Gott möchte ihn hineinbringen in das alles. Natürlich gibt es auch nicht nur eine homogene Gesellschaftsform in der Gemeinde. Wir sind aus verschiedenen Steinbrüchen. Es gibt Gemeinden, da ist der Ausländeranteil größer. Oder der Anteil, der aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommt. Ja, oder der Intelligenzquotient in der Gemeinde schwankt ganz stark. Ja, all das hat Gott, warum auch immer, zusammengefügt. Und so ist es so. Ich weiß noch, als ich in Bremen in die Gemeinde kam, Bremen ist eine etwas Elite-Gemeinde, würde ich mal sagen. Da gibt es sehr viele Leute mit sehr vielem Kopf und dementsprechenden Bankkontos, ja. Das war gar nicht so leicht für mich, als kleiner Kfz-Mechaniker damals, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß noch, wie ich da manchmal eingeladen wurde. Da gab es so Hauskreis und das Haus mit Kamin und allem, das war schon eine andere Nummer. Ne? Oder einmal zum Geburtstag mit Spanferkelessen und drum und dran. Und da waren dann nicht mal eben 10 Leute da, da waren fast 50 Leute da, die da zu dem Geburtstag kamen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das gekostet hat. Aber das war normal dort. Schön war aber, es gab keine Verachtung, keine Ausgrenzung dort. Und das fand ich wieder gut, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in dieser Gemeinde geblieben. Also Gott macht es. Er stellt verschiedene, ja ich möchte sagen Steinbrüche zur Verfügung, wo verschiedene Menschen kommen, die sich dann in diese Gemeinde integrieren lassen. Ich denke, ihr hättet auch gern mal ein paar Reiche, oder? Thorsten? Einer wird erreichen, naja, gut. Gott möchte also, dass wir uns hineinbringen lassen in diese Gemeinde hinein. Gott möchte, dass wir uns hineinbringen lassen. Aber die Gemeinde ist eine solide Geschichte. Sie ist keine, ja, wie soll ich sagen, wackelige Angelegenheit. Wenn Gott Gemeinde baut, dann ist sie solide, dann ist sie stabil. Dann ist sie nicht heute da und morgen ist sie wieder verschwunden. Das ist oft ein Zeichen für schlechte Bauarbeit, oder? Wenn ihr ein schlecht gebautes Haus habt, das hält vielleicht 20 Jahre und dann dürft ihr wieder reparieren. So ist Gemeinde nicht gedacht. Und so steht auch im 1. Korinther, ich lese es euch mal vor, wie sich Paulus vorstellt, wie Gemeinde gebaut wird. Da steht, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Hier ist also diese Arbeit gemeint. Paulus hat gepflanzt. Paulus war Evangelist, oder? Der hat ständig neue Gemeinden gebaut. Wenn der 2 Jahre in einer Gemeinde war, dann hat er gesagt, oh, ich halte es nicht mehr aus, ich muss wieder wohin, wo es noch nichts gibt. Und dann ist er wieder losgezogen. Paulus war einer, der hatte kein Sitzfleisch. Paulus hätte nie 10 Jahre in einer Gemeinde oder 20 Jahre in einer Gemeinde vollbracht. Das hätte der gar nicht geschafft. Das war nicht sein Ding. Er war Pflanzer. Er hat neue Pflanzen gepflanzt. Das ist so dieses Bild, was er hier gebraucht. Und dann kommt der Apollos. Mit dem hatte er manchmal etwas Schwierigkeiten. Apollos konnte nämlich sehr gut predigen, im Gegensatz zu Paulus. Also er war wortgewandt, sagt man, ja. Aber ein ganz anderer Typ. Also, was macht Paulus? Schmeißt ihn nicht aus der Gemeinde, sondern akzeptiert die andersartige Berufung des Apollos und sagt, Apollos ist eben jemand, der begießt. Ja? Ist doch eine tolle Einstellung, oder? Wenn wir alle mal so wären, denke ich manches Mal. Und ich denke, das möchte Gott uns zeigen, dass wir anfangen, dass wir die Menschen in ihrer Andersartigkeit einfach so lassen. Dass wir nicht ständig denken, oh, weil ich nicht so bin wie der, bin ich nichts was Richtiges, sondern der eine macht das und der andere macht das. Aber es kommt auf die Qualität an. Denn die Qualität, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Als das Volk Israel den Tempel eingeweiht hat und dort den Gottesdienst organisiert hat, was haben sie gemacht? Sie haben das Beste genommen, das Allerbeste, was sie zur Verfügung hatten. Die haben nicht nur Gold und Silber gespendet, sondern die Musiker, die sie ausgesucht hatten, das waren die Besten, die sie kriegen konnten. Ja. Das war Qualität. Da hat nicht irgendeiner irgendwie, können wir ja mal irgendwie so ein bisschen Gottesdienst machen, sondern die haben sich Mühe gegeben. Die haben Qualität reingebracht. Und das ist das, was in unseren Gemeinden, vielleicht auch ein bisschen in der Pfingstgemeinde, fehlt. Dieses Gefühl dafür, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, dann mache ich es gut, dann setze ich meinen ganzen Ehrgeiz rein, dass das Qualität hat, was ich tue. Ja, das muss sein. Gell? Also, wenn wir bauen, wenn Gemeinde gebaut wird, dann stellt euch vor, wir bauen nicht einfach irgendeinen Hühnerhof oder eine Bretterbude hier zusammen, die mehr oder weniger den nächsten Sturm nicht überlebt, sondern wir bauen ein Qualitätshaus. Etwas, was Bestand hat. Etwas, was wirklich der Teufel nicht überwinden kann. Das ist das Ziel. Das ist das, was wir wollen. Und so ist es auch oft so, dass in der Gemeinde es ganz wichtig ist, dass Gemeinde nichts mit chaotisch sein zu tun hat. Ich weiß, es ist manchmal so, je spontaner etwas läuft, desto geistlicher ist es. Denken wir charismatischen Pfingstler immer ein bisschen. Also es muss sehr chaotisch sein. Am besten, man weiß vor dem Gottesdienst noch nicht, was man predigen soll, so ungefähr. Ja? Und es muss ganz spontan sein, weil der Geist ja spontan wirkt. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, es muss harmonisch laufen. Und wisst ihr, was harmonisch ist? Fragt mal einen Musiker. Also wenn ihr ein großes Orchester habt und die sitzen da in ihrem Orchestergraben und ihr seid ein bisschen zu früh dran und die stimmen alle ihre Instrumente, habt ihr das schon mal gehört? Das ist Chaos. Ja? Oder? Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ich habe kein so gutes Gehör, dass ich bei dem Krach mein eigenes Instrument stimmen könnte, aber die schaffen das, ja? Aber das hat nichts mit dem zu tun, was sie nachher machen, oder? Dann spielen sie harmonisch. Obwohl oft die einzelnen Instrumente oder Instrumentengruppen grundverschiedene Dinge spielen. Habt ihr schon mal so drauf gehört? Ich finde das immer so faszinierend, wenn man so sitzt, egal ob das jetzt klassisch ist oder moderner, wenn man so die einzelnen Instrumente raushört. Was spielt der Bass? Ja, der spielt etwas ganz, ganz anderes als zum Beispiel die Flöte, oder? Und die Flöte spielt wieder anders als, keine Ahnung, Bariton, nee, wie heißt das Ding? Nicht Bariton, ist durch was zu singen. Kontrabass, ja. Oder die Geige spielt wieder anders als andere Instrumente. Also ich finde das faszinierend rauszuhören. Oder bei moderner Musik, das Schlagzeug hat einen ganz anderen Rhythmus zum Beispiel als die Leadgitarre. Da sind ganz andere Rhythmen drin. Das hört sich für mich faszinierend an. Aber zusammen ist es harmonisch, oder? Oder würdet ihr sowas wie Instrumente stimmen als Soundtrack euch auf euer Handy laden? Hm? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es in der Gemeinde auch. Gemeinde ist etwas, ich möchte mal sagen, das etwas mit Team zu tun hat. Teamarbeit ist in der Gemeinde das Entscheidende. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Ja? Auch wenn ihr einen Pastor hättet, den ihr bezahlt, der kann nicht alles. Der kann nicht alles. Es gibt immer so Grenzfälle. Zum Beispiel nehmen wir mal den Wolfgang Wegert. Was kann der? Hm? Gut predigen, Evangelist sein, aber glaubt mir, als Seelsorger möchtet ihr den nicht gegenüber sitzen haben. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr den zum Kaffee einladet? Hm? Dass der da eine halbe Stunde mit euch oder eine Stunde mit euch in aller Gemütsruhe einen Kaffee schlürft? Oder? Kann der nicht. Geht nicht. Kriegt er nicht hin. Dein Glück ist, dass er in einer großen Gemeinde ist, wo er einen Zweitpastor hat oder einen Drittpastor, ich weiß nicht genau, der genau diese Dinge kann. Hat er Glück gehabt. Ihr habt jetzt natürlich nicht so viel Geld, dass ihr euch 3, 4, 5 Pastoren leisten könnt. Aber ihr habt Mitarbeiter, die das können. Menschen, die das können. Menschen, die sagen, oh, wir müssten mal wieder den und den besuchen. Den habe ich lange nicht gesehen. Ich habe solche Stimmen hier schon mal gehört. Nennen jetzt auch keine Namen. Ja? Und dann wird das einfach gemacht. Und es ist klasse. Weil da jemand ist, der eine Berufung dafür hat. Oder ein anderer, der rausgehen möchte. Die ganze Rollranger-Arbeit, ja, auch nicht so ein Ding, das jeder kann. Aber wenn du die Berufung dazu hast, dann bist du nicht nur ein Naturbursche, du bist sogar berufen dafür, ja. Einfach klasse. Und das meine ich, in der Gemeinde geht es um Team. Es hat jeder in der Gemeinde einen Platz. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Es gibt keinen, der nichts tun braucht, der nur da sitzt und Däumchen dreht. Wir brauchen alle das, dass wir für Gott auch etwas tun. Und in der Gemeinde ist diese Teamarbeit eben ganz wichtig. Schaut einmal, wenn die Geistesgaben beschrieben werden, da steht es ja auch, dass jeder nach seinem Glauben die Gabe bekommt, die Gott für ihn vorgesehen hat. Da hat nicht alle, haben nicht alle jeder die gleiche Begabung. Paulus sagt es ja auch, können alle in Sprachen reden. Nein, aber es ist gut, wenn man danach strebt, solche Dinge zu bekommen. Das meine ich damit, es ist wichtig, dass jeder in der Gemeinde seine Stellung und seinen Platz bekommt. Und dann wird es richtig gut. Wisst ihr, wann ihr am wenigsten Kritik habt? Hm? Nein, wenn ihr das selber macht. Dann werdet ihr mit Sicherheit keine Kritik mehr äußern, oder? Weil jeder, der etwas tut, der weiß, dass es nie perfekt sein kann, was ich tue. Es wird immer Schwachstellen geben, klar. Niemand ist perfekt. Aber es ist gut, wenn man was tut. Ja? Nur ein fahrendes Schiff lässt sich lenken, finde ich so ein schönes Beispiel. Ein stehendes Schiff kannst du nicht lenken, das geht nicht. Aber wenn es sich bewegt, hast du Druck hinten am Ruder und dann kannst du es steuern. Anders geht das nicht. Und dann ist es auch eins wichtig, dass wir nicht leere Betriebsamkeit entwickeln. Jeder von uns weiß, wie Gemeinde ist, oder? Jeder hat so sein Bild im Kopf. Stimmt's? Wie sieht Gemeinde aus? Pastor, Älteste, Diakone, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Rangerarbeit, Frauenarbeit, Seniorenarbeit, was gibt's denn noch? Hä? Männerarbeit, ja. Die ist schwierig, die Männerarbeit, aber ja. Männer arbeiten nicht gerne. Was gibt's da noch? Lobpreis, Leitung, Mixerdienst, Büchertisch, all das gehört zur Gemeinde, oder? Nein. Ich sag's euch mal vorsichtig, das ist ein Stück Tradition. All diese Arbeiten sind entstanden aus einer gewissen Mangelsituation heraus. Irgendwann hat irgendeine Gemeinde mal gedacht, ach Mensch, wir müssten mehr für unsere Kinder machen. Unsere Kinder gehen irgendwie ein bisschen unter in der Gemeinde, also fangen wir eine Kinderarbeit an. Und das ist so erfolgreich und so gut gelaufen, dass die anderen Gemeinden gedacht haben, oh klasse, machen wir auch. Ja? Gut. Es ist schwierig in einer Gemeinde Kinderarbeit zu machen, die wenig Kinder hat. Aber man muss halt Kinderarbeit haben, weil das gehört ja zum guten Ton. Merkt ihr, dass das irgendwann merkwürdig wird, wenn man so denkt? Nein, es geht darum, ein gewisses Ziel in der Gemeinde zu erreichen. Und welches Ziel hat eine Gemeinde denn? Darum geht es ja. Also es geht nicht um leere Betriebsamkeit. Wir machen irgendwas, ja? Oder wie unser Koch auf der Bibelschule immer sagte, alles bewegt sich, alles dreht sich. Hauptsache, es geht voran, egal wohin, ja? Das war so sein Eindruck von der Pfingstbewegung. Hauptsache, wir haben eine gewisse Betriebsamkeit. Nein. Wir sollten zielgerichtet arbeiten. Und das Ziel der Gemeinde, das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Denn das Ziel ist nicht, eine gewisse Struktur der Gemeinde aufrecht zu erhalten, sondern das Ziel der Gemeinde ist ein ganz anderes. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen dazu sagen. Es geht erstmal um sichtbare Fortschritte. Da schreibt jetzt der Paulus dem Timotheus, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sein werden. Also es geht wirklich um sichtbare Veränderungen. Darum geht es, ja? Der Timotheus, der sollte Fortschritte machen. Da sollte sich etwas verändern bei ihm. Der sollte nicht nach 15 Jahren Christ sein, immer noch so sein wie vorher, sondern da sollte sich was verändert haben. Seine Fortschritte sollten offenbar sein. Und dann im Epheser, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Jesus Christus. Ich denke, das ist der eigentliche Weg. Hinwachsen zu Jesus Christus, ihm ähnlicher zu werden, mit ihm mehr zusammen zu sein. Das bedeutet nicht, dass du keine Fehler mehr machen darfst, dass dein Leben absolut perfekt wird, aber es bedeutet, dass du dich hin orientierst, nach ihm hin. Und das ist Ziel der Gemeinde, die Gemeindemitglieder dahin bringen, dass sie Jesus in den Mittelpunkt ihres Lebens setzen. Wenn du das schaffst als Gemeinde, hast du dein Ziel erreicht. Ja? Natürlich ist das eine immer wiederkehrende Arbeit, oder? Schaut mal auf euer Leben. Mal seid ihr ganz nah beim Herrn und mal Lichtjahre weit entfernt, oder? Oder geht es euch anders als mir? Hm? Jedenfalls so fühlt man es. Also es ist immer wieder eine neue Aufgabe. Und für mich ist ein Gottesdienst auch eher ein Dienst, dass ich den Menschen den Himmel öffne und Jesus zeige, dass er sie berühren kann, dass sie sich ihm öffnen. Und wenn das bis kurz vor Schluss ist, wo jemand sich für ihn öffnet. Wir hatten mal in der Gemeinde jemanden, der sagte immer, oh, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann bin ich so abgelenkt und habe so viel anderes Zeug im Kopf. Und dann, wenn das Schlussgebet kommt, spüre ich erst die Gegenwart Gottes. Bisschen knapp, würde ich sagen, aber besser als nichts, oder? Das sollte das Ziel sein. Oder wie es in der Urgemeinde war, wenn man mal so sagt, was heißt es über die erste Gemeinde dort in Jerusalem? Sie waren ein Herz und eine Seele. Und die Leute spürten die Gegenwart Gottes. Und da habe ich noch eine interessante Wahrheit. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, wem sind sie nachgefolgt? Genau. Die Feuersäule und die Rauchsäule, gell? Und immer, wenn die Feuer- oder Rauchsäule sich erhoben hat, sind sie weitermarschiert. Wenn sie sich gesenkt hat, haben sie sich hingesetzt. Das ist für mich ein so starkes Bild auf Gemeinde, dass man eben Gott nachfolgt, dass man in dem Fluss Gottes bleibt, dass man sich immer wieder neu hinterfragt, ist Gott da oder wo ist Gott gerade jetzt? Und dass man dann mit ihm geht, dass man wieder Veränderungen hat, dann muss man wieder alles einpacken, dann muss man das Zelt zusammenkramen, die Kinder anziehen und dann alles wieder, nachdem man eingepackt hat, wieder eine Weile laufen und dann irgendwann kommt man wieder an. Das ist so für mich das Zeichen. Und auch etwas, was passiert ist, als dann das Volk Israel dort an dem Berg war und der Mose nicht runterkam, da haben sie ja gedacht, ups, war wohl alles nix, haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben da eine riesen Fete gemacht. Ja? Da waren sie alle dabei und haben um das goldene Kalb herumgetanzt. Mose kam runter, war stinkesauer, klar, aber da ist auch etwas anderes passiert. Da hat Gott nämlich etwas gesagt. Und das ist für mich so bezeichnend leider für Gemeinde. Da hat Gott gesagt, wenn ich weiterhin so dicht bei euch bleibe, kann es passieren, dass ich euch vernichte. Ich mache das anders. Ich schicke euch einen Engel. Der Engel läuft dann mit euch, führt euch. Ja, kann euch nichts mehr passieren. Was hat Mose gesagt? Nee. Nee. Engel sind zwar ganz nette Wesen, aber wenn du nicht mit uns gehst, gehen wir auch nicht. Bleib bei uns, geh mit uns. Und ich habe oft manchmal den Eindruck bei Gemeinde, dass sie an einen Punkt gekommen ist, wo sie nicht mehr Gott führt, sondern ein Engel. Die zweite Geige sozusagen, die Führung übernommen hat. Weiß nicht, warum das manchmal so ist, ist einfach so ein Eindruck. Man spürt Gott nicht mehr in ihrer Mitte. Man merkt nicht mehr im Gottesdienst, dass da etwas ist, dass da eine Offenheit Gott gegenüber ist, dass Gott selbst darin wohnt. Und dann läuft die Gemeinde zwar weiter, ich glaube nicht, dass sie ihre Führung verloren hat, weil der Engel ja weiter sie führt. Es ist einfach nur so ein Eindruck, den ihr mal mitnehmen könnt. Wir sollten lernen, darauf zu hören und darin zu bleiben, was Gott uns zeigt und mit Gott laufen und nicht ohne ihn. Gott ist derjenige, der die Gemeinde führen und leiten möchte. Gott ist wahrlich in ihrer Mitte, heißt es dort. Natürlich ist es dann auch manchmal ein bisschen schwierig, das alles so unter einen Hut zu kriegen. Aber wenn Gott führt, dann ist es gut. Und ich denke, dass wenn wir als Gemeinde uns ausstrecken nach dem, was Gott uns zeigt, wie Gott uns führt und was Gott uns aufs Herz legt, und wenn diese Sensibilität bleibt bei jedem Einzelnen von uns, dann wird Gemeinde ein richtig schöner, fester Bau. Dann braucht man sich keine Gedanken, um neue Mitglieder zu machen, keine Gedanken um Finanzen oder um andere Dinge, weil Gott es dann tut. Gott wird diese Dinge führen und leiten. Heißt nicht, dass die Gemeinde dann frei von Problemen ist. Auf keinen Fall. Aber mit Gott zusammen können wir die Dinge meistern und so leben, wie Gott es möchte. So stellt Gott sich Gemeinde vor. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überfordert. Es war doch eine ganze Menge Zeug, denke ich mal. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja die Predigt auch dann aufgenommen anhören, falls es geklappt hat. Gott möchte uns da Gnade geben. Gut. Falls ihr mehr von solchen Predigten wollt, sagt es mir einfach. Ja? Okay. Dann beten wir zusammen. Vielleicht lässt du den Gedanken mal über deine Lippen laufen. Ich möchte ein lebendiger Stein in dieser Gemeinde sein. Gott hat dich nun mal hierher gestellt. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt bist du nun mal hier. Ja? Und ich denke, es hat einen Sinn. Es hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und wenn Gott das gemacht hat, dann möchte er auch, dass du dich hineinfügen lässt in diesen Bau, in diese Mauer, an einem Platz, den er für dich bestimmt hat. Und das wird ein großartiger Platz sein. Das wünsche ich dir. Vielleicht kannst du ja mal so innerlich darüber nachdenken, ob du dazu ein Ja findest. Das wäre schön. Jesus, ich danke dir für Gemeinde, Herr, für diesen unglaublichen Bau, den du schon seit über 2000 Jahren mit uns immer wieder aufbaust, versuchst, neu machst, Herr, wo du so viel Zeit und Energie hineingesteckt hast, Herr. Und ich danke dir für jedes Mitglied hier in der Gemeinde, dass du sie hineingenommen hast in diesen Bau, dass sie hier an diesem Ort Gemeinde bilden dürfen. Ein Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt, wo du bist, wo Menschen, die hier hereinkommen, merken, nee, das ist kein Hühnchenzüchterverein, sondern das ist wirklich Gemeinde, da lebt Gott drin. Das wünsche ich mir, Herr. Bau du hier die Gemeinde, segne die Ältesten, die Mitarbeiter, die Diakone und jeden Einzelnen dazu, Herr. Und bau du, so wie du es dir vorgestellt hast, Herr. Halleluja. Amen.